Japan-Faktor, ein Podcast rund um moderne Japan-Themen. Japanologie zum Hören. In dieser Podcast-Folge interviewe ich Dr. Johannes Preisinger, den ehemaligen Generalkonsul von Osaka Kobe. Herr Preisinger war darüber hinaus auch Botschafter in Bosnien und Herzegowina. Über mehrere Jahre hinweg führte er zudem eine Seminarveranstaltung zu Japans Außen- und Sicherheitspolitik in der Japanologie der Universität Bonn durch. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Lieber Herr Preisinger, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für den Japan-Faktor-Podcast nehmen. Sie sind ehemaliger deutscher Diplomat und waren unter anderem in Bosnien und Herzegowina, Thailand und Japan tätig. Könnten Sie ein wenig über sich selbst, Ihr Studium und Ihre Ausbildung im Auswärtigen Amt berichten?
Ja, also erstens einmal, ich bin 1939 geboren. Ich bin nicht mehr der frischeste Jahrgang, kann man daraus sehen. Ich war dann Abitur 1960 und dann habe mich einfach für Politik interessiert. Ich habe an der Universität München und an der Freien Universität Berlin studiert und war 1966 Diplom-Politologe. Ein schrecklicher Titel, aber so ist es am Otto-Suhr-Institut. Und dann war eine sehr interessante Bewegung. Ich war vollkommen fertig nach dieser mündlichen Prüfung und stehe in dem Vorraum des Otto-Suhr-Instituts. Und dann kam ein Professor, mit dem ich eigentlich wenig zu tun habe, ein lokaler Berliner von der Gablenz, und fing mich an über, ich war einfach fertig, ja, von der Prüfungsvorbereitung, in ein Gespräch über Europa zu entwickeln. Und dann habe ich eben alle Gemeinplätze der Bedeutung Europas für unsere Zukunft von mir gegeben. Lange Rede, kurzer Sinn, innerhalb einer Woche hatte ich, nachdem alles schon gelaufen war, also am Europakolleg in Brügge, ein Stipendium vom Stifterrat für die deutsche Wissenschaft, ein zusätzliches Stipendium, nach Brügge zu gehen. Gut, da war ich dann und ein Jahr. Das hat mein weiteres Leben insofern beeinflusst, als ich dort eine junge Frau kennenlernte aus Frankreich. Und wir sind seit 55 Jahren verheiratet. Dann war ich am Bayerischen Fernsehen ein Jahr und habe mich dann, eben weil mich Politik mehr interessierte, von 68 bis 63 an der Stiftung Wissenschaft und Politik und war vor allem in dem Bereich Sicherheitspolitik und habe ja auch promoviert über nukleare Nichtverbreitung. Ja, und dann aber doch irgendwie hatte ich den Drang, die Welt kennenzulernen und habe mich 1973 im Auswärtigen Amt beworben. 1975 habe ich dann meine Promotion in München noch zu Ende gebracht und wurde dann nach einem Vorbereitungsdienst, war ich zum ersten Mal in Japan, 76 bis 81, also fast 5 Jahre. Und insgesamt war ich und meine Frau 14 Jahre in Japan in 3 Jahrzehnten und haben damit einen guten Überblick, wie dieses Land sich entwickelt hat. Und wir haben auch Japan relativ schnell schätzen gelernt, weil wir beide aus Familien kommen, wo bildnerische Kunst eine große Rolle spielt. Und eben Japan. Mein erster Posten war eben in Osaka neben Kyoto. Und Sie sehen ja auch in meinem Haus, die Räume hängen voller Byobus aus Kyoto, dass uns das sehr geprägt hat und wir sehr gern dort gelebt haben. Und wir wurden auch sehr schnell von den Japanern sehr freundlich behandelt. Das hat natürlich auch etwas mit der Möglichkeit, sich zu verständigen, zu tun. Aber da wollten Sie ja noch besonders fragen.
3 längere Etappen, in denen Sie in Japan gelebt haben. Was würden Sie sagen, was hat Sie in diesen Etappen am meisten beeindruckt und welche Wirkung hat Japan jedes Mal neu auf Sie entfacht, wenn Sie wieder zurückgekommen sind?
Ja, also mich hat also vor allem der Reichtum an bildnerischer Kunst sehr stark beeinflusst. Ich habe ja dann auch Japanisch gelernt, bin aber nie so weit gekommen, dass ich also ein Urteil über die japanische Literatur abgeben könnte. Aber die bildnerische Kunst, vor allem Kyoto, hat mich doch sehr stark beeindruckt.
Gehen wir noch einen Schritt zurück. Als Sie dann Ihre Ausbildung im Auswärtigen Amt gemacht haben, können Sie da vielleicht noch etwas dazu sagen? War es für Sie immer klar, dass Sie nach Asien gehen? Es ist ja möglich, Präferenzen anzugeben. Wie war die Ausbildung im Auswärtigen Amt für Sie und wie muss man sich ja, das Berufsbild eines deutschen Diplomaten so vorstellen?
Japan war Schicksal. Das war Schicksal im Auswärtigen Amt. Als junger Mensch war ich wie viele meiner Generation in die dritte Welt, weil wir meinten, da müssten wir irgendetwas zu verkünden haben. Und dann plötzlich hieß es, du gehst nach Japan. Und mein erster Eindruck war nicht sehr erfreulich. Wo ist denn das? Und konnte damit nichts anfangen. Und es brauchte dann eben doch die Zeit, die Eingewöhnungszeit in Japan mit der Deutschfreundlichkeit der Japaner, mit der zunehmenden Möglichkeit, kommunizieren zu können, wurde das Verhältnis immer besser.
Haben Sie durch Ihren Familienkreis oder durch Ihren Freundeskreis Vorbilder gehabt, die Sie für so eine internationale Ausrichtung in Ihrem Berufsweg inspiriert haben? Da Ihre Eltern Akademiker waren, hatten Sie Vorbilder für die wissenschaftliche Arbeit?
Also, wir sind zweimal ausgebombt in München. Ich bin ein Kriegskind. Mein Vater ist gestorben 1942, wo ich 2,5 Jahre war. Und meine Mutter war bildnerische Künstlerin, später dann an der Münchner Akademie für Bildende Künste. Und mein Vater hätte mich wahrscheinlich politisch beeinflussen können. Denn er hat ja eine Doktorarbeit geschrieben über Kurt Huber, einen Mentor der Weißen Rose. Eine Doktorarbeit, die nach der Ermordung von Kurt Huber einfach an uns zurückgeschickt wurde, mit dem Kommentar, wird euren wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht gerecht. Und dieses Urteil, das möchte ich nochmal mit der Universität, ich habe die Arbeit noch über die Wertethik Schelers, möchte ich nochmal von der Philosophischen Fakultät der Universität München überprüft haben. Es nützt meinem Vater heute nichts mehr, wenn er nachträglich zum Doktor wird. Aber man kann doch eine Position zur Nazi-Geschichte abgeben mit diesem Verfahren.
So, jetzt machen wir einen leichten Schwenk wieder zurück zu Japan. Heute soll es vor allem sehr viel um Außen- und Sicherheitspolitik gehen. Herr Preisinger, Sie waren viele Jahre Leiter des Generalkonsulats in Osaka, Kobe. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was sind denn die gängigen Aufgaben eines Generalkonsuls? Was muss man sich unter dieser Position vorstellen?
Also ein Generalkonsulat macht eigentlich dasselbe mit wie eine Botschaft mit dem großen Unterschied, die politischen Beziehungen sind Botschaftsangelegenheit. Wir kümmern uns vor allem um die Beziehungen mit dem Gastland, auch die wirtschaftlichen Beziehungen. Wir kümmern uns um Deutsche, die in Schwierigkeiten geraten. Wir sind auch sozusagen der verlängerte Arm der innerdeutschen Behörden bei Eheschließung, Todesfällen, Kindesanmeldung und solchen Sachen. Und Passsachen natürlich. Plötzlich fehlt ein Pass und der steht dann staatenlos im fremden Land. Ja, und dann muss eben das Generalkonsulat da vermitteln.
Können Sie ein bisschen beschreiben, wie sah Ihr Alltag aus? Also Sie hatten natürlich ein Team an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Ihnen zugearbeitet haben. Vielleicht ja ein typischer Tag oder eine typische Woche Ihres Arbeitsalltags.
Es ist wie ein Arbeitstag in einem deutschen Ministerium. Aber denken Sie mal dran, wir haben in Japan eine Botschaft und wir haben ein Generalkonsulat. Und das Generalkonsulat geht von Mieken bis Okinawa. Wenn wir so wollen, geht es auch kurz bis vor Taiwan. Aber da war nie ein Konsulatsfall, weil kein Deutscher auf die Idee kam, dort unten heiraten zu wollen. Und das ist ein Riesenbereich. Wir haben 60% der Präfekturen Japans waren im Bereich des Generalkonsulats. Die Botschaft Tokio hat eine Konsularabteilung, die den von mir kennt, nördlich bis Hokkaido ab. Also die restlichen 40% der territorial gesehen. Und damit hat man eine ziemlich große Aufgabe. Vor allem, wenn man dann Generalkonsul ist, befasst man sich natürlich nicht mehr mit Passangelegenheiten. Aber der ganze Laden muss laufen. Und wir waren 20-Mann-Laden. Also das ist nicht so klein. Und ich erzähle Ihnen mal eine Anekdote jetzt aus San Francisco. Man schreibt ja auch Berichte, weil wir auch für die wirtschaftlichen Beziehungen sind. Ich war in San Francisco und da waren immer von einem sehr rührigen Arzt Vorträge über eine neue, schreckliche Krankheit, die sich AIDS nannte. Und ich habe da immer zugehört und der Arzt war dann auch sehr beeindruckt, weil ich habe das gelesen, was der uns gab, und habe dann einen Bericht geschrieben über AIDS in San Francisco und eben die medizinische Beurteilung. Und das Auswärtige Amt war begeistert von diesem Bericht. Sie haben zum ersten Mal etwas bekommen, einen AIDS-Bericht, weil eben San Francisco etwas weiterentwickelt war wie die anderen.
Kommen wir wieder zurück zum Generalkonsulat.
Wie hat man Sie denn auf die Aufgaben im Generalkonsulat vorbereitet? Sie haben in Bonn die diplomatische Ausbildung genossen. Wie sah es denn aus mit der japanischen Sprache und Kultur?
Also wie gesagt, die erste Versetzung nach Japan war ein Schock. Nicht nur das Land, auch seine Sprache. Und ich konnte nichts. Und ich habe aber dann relativ schnell so Privatunterricht bekommen. Mhm. Da ist das Auswärtige Amt sehr groß. Es ist ja klar, Sie können ja nicht einen Analphabeten da in die Welt schicken und meinen, der sollte was Vernünftiges machen dann. Ich bin später auch dann für ein Jahr an eine britische Sprachschule in Kamakura geschickt worden und wir haben damals vor allem also Zeitungsartikel schon seit so gelesen und das führt eben die aktuellen Probleme, die es eben in Japan gibt. Aber ich habe also neben dem Beruf Japanisch gelernt, aber nicht zuerst Japanisch und dann.
Haben Sie eigene Hobbys, die japanspezifisch sind, neben der Kunst und Kultur?
Ah, so, ja. Ich bin dann in Japan in einen Club geraten, wie nennt man das? Iaido. Iaido ist die an die alte Samurai-Tradition anbildende Kunst. Ich habe auch ein original japanisches Samurai-Schwert. Das sind also die 72 Arten. Ein japanisches Schwert formvollendet aus der Scheide zu nehmen, kunstgerecht das Haupt des Gegners vom Rumpf zu trennen, das Schwert auszuwählen und formvollendet wieder in die Scheide zu bringen. Und wenn man sich blöd dabei stellt, dann kann das auch mal schief gehen. Deshalb habe ich hier eine kleine Narbe, weil ich das Schwert nicht ganz sauber an meiner Hand vorbeigebracht habe, weil man hält ja da die Scheide so und tut es da rein und musste dann sofort ins Ausländerkrankenhaus gebracht werden und wurde da genäht an der Hand, weil eben ein japanisches Schwert schneidet, kann man sich gar nicht vorstellen. Wirklich gefährlich. Ist kein Kinderspielzeug.
Ja, vielen Dank auch für diesen persönlichen Einblick. Herr Preisinger, Sie waren lange Zeit Dozent am Japanologischen Seminar hier an der Universität Bonn.
Ja.
Und jetzt kommen wir wieder in den Bereich japanische Außen- und Sicherheitspolitik. Ganz aktuell wird im Moment von der japanischen Regierung geplant, die Selbstverteidigungsstreitkräfte im Rahmen von friedenserhaltenden Maßnahmen der Vereinten Nationen in angrenzende Länder rund um die Ukraine zu entsenden. Die ganze Sachlage um die Entsendung der Selbstverteidigungsstreitkräfte im Rahmen von Peacekeeping Operations war ja schon die ganze japanische Geschichte hindurch immer sehr heikel. Welche Möglichkeiten hat denn Japan als eine der führenden Industrienationen und Global Player, sich im Rahmen seiner Möglichkeiten an der globalen Friedenserhaltung zu beteiligen?
Die Streitmacht, die Chietai, die Selbstverteidigungsstreitkräfte, sind natürlich seit 1954, da wurde die gegründet aus einer Polizeiformation, immer ein Problem gewesen. Ein langsamer Aufbau unter der Yoshida-Doktrin, eben strikt ausschließlich Selbstverteidigung. Man darf das auch nicht Armee nennen, sondern es ist eine Selbstverteidigungsstreitmacht, SDF, Jiai Tai. Sie ist aber im Lauf der Zeit doch zu einem sehr ansehnlichen Instrument geworden, von heute über 150.000 aktiven Soldaten, so in der Größenordnung der Bundeswehr. Der große Unterschied ist natürlich, wie Deutschland ist ein Land in der Mitte eines Kontinents, umgeben von Freunden. Japan ist eine komplizierte Geografie. Und wenn man sich den Hoheitsbereich, den japanischen Hoheitsidentifikationsbereich anschaut, der also bis Taiwan reicht oder auch nach Osten relativ weit geht, dann wird man verstehen, dass die wichtigste Einheit eben die Marine ist und nicht wie bei uns Kampfpanzer.
Sie sprechen jetzt die Marine an, und wenn wir uns geografisch Japan ansehen, es gibt China mit den Senkaku-Inseln, wo es territoriale Schwierigkeiten gibt, dann Südkorea mit Takeshima und Dokdo und jetzt ganz aktuell, nun ja, der Krieg in der Ostukraine, die russische Invasion dort und mit Blick auf die Kurileninseln. Laut dem Vertrag von St. Petersburg hatte man sich mit Russland darauf geeinigt, dass die Kurilen an Japan gehen und Sachalin an Russland fällt. Dann unter Stalin mit der Sowjetunion wurden diese Inseln dann eingenommen, und bis heute gibt es keinen Friedensvertrag mit Russland, und aufgrund der Sanktionen der USA, der EU und eben auch Japan scheint diese Lösung dieser Frage noch in weitere Ferne gerückt zu sein. Zudem hat ja Russland jetzt auch 2 Cruise-Missiles-Tests mit ihren Unterseebooten gemacht, und ein russischer Helikopter ist in das Gebiet Japans eingedrungen, was natürlich alle sehr, sehr nervös macht. Welche diplomatischen Handlungsoptionen stehen der japanischen Regierung zur Verfügung, um zwischen den Nachbarstaaten letztendlich nicht aufgerieben zu werden?
Also die sicherheitspolitischen Hauptprobleme sind heute nicht im Norden. Das war in der unmittelbaren Nachkriegszeit, als die USA nach dem Friedensvertrag 52, San Francisco-Vertrag und so weiter, anfingen, sich mit Japan auszusöhnen und wieder diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Dann auch Gespräche mit Russland, und dann ging es um diese Inseln. Es gab immer wieder hin und her. Japan sagt, die 4 Inseln gehören uns. Und historisch gesehen waren die Japaner die Ersten. Diese Inseln sind von Japanern in der Frühzeit erschlossen worden und waren seither Teil des japanischen Hoheitsgebietes, wurden von Stalin dann festgenommen. In diesen Gesprächen sind einmal den Japanern 2 Inseln angeboten worden, ich glaube unter Jelzin. Und die Japaner haben aber gesagt, wir wollen nicht 2 Inseln, wir wollen 4 Inseln. Und da haben die Russen dann eben gesagt, Stalin, glaube ich, war das noch, das ist ein für alle Mal eben russisch. Und ganz im Gegensatz zu den Amerikanern, die auf Japan eingegangen sind und schon 1952 sehr viele Hoheitsrechte wieder zurückgegeben haben, ich glaube, in den 70er Jahren dann auch Okinawa. Japan hat mit einem einzigen Land keinen Friedensvertrag, das ist Russland. Mit China haben sie sich schwer getan, aber in den 70er Jahren haben sie das auch geschafft. Und diese Inselfrage ist offen. Ich glaube fast, Japan hat sicherheitspolitische Probleme, die sich westlich und nordwestlich bewegen. Sie haben keine Sicherheitsprobleme mit Russland, weil Russland im Kalten Krieg und auch jetzt wieder aktuell mit anderen Regionen befasst war und mit Japan keinen Streit will. Sie haben dann aber, nachdem sie keinen Friedensvertrag haben, so eine Art Protokoll gemacht, was es ihnen zumindest erlaubt, diplomatische Beziehungen zu haben.
Jetzt ist es aber so, dass aufgrund des Ukraine-Krieges die visafreie Einreise von japanischen Bürgern auf die Kurileninseln von Russland unterbunden wurde. Und Russland hat auch Premierminister Kishida und anderen hochrangigen Politikern die Einreise nach Russland untersagt. Die Situation wird jetzt ja auch deutlich kritischer. Und von den Kurilen bis nach Hokkaido ist es nur ein kurzer Weg.
Ja, grundsätzlich darf man natürlich nie vergessen, dass Russland auch ein Interesse an Hokkaido haben könnte. Aber zumindest aktuell, vielleicht sogar für die nächsten 10 Jahre, sind sie eben mehr mit Osteuropa, Ukraine und diesen Regionen befasst. Und wie ich gehört habe, dass sogar das Affentheater in Bosnien wieder losgeht mit russischer Unterstützung. Bosnien-Herzegowina, die Pale-Serben. Neben Sarajevo gibt es ja so eine Vorstadt, die heißt Pale, und dort sitzen die bosnischen Serben, nicht die serbischen Serben, die bosnischen Serben, und die haben eine enge Anlehnung an Russland.
Sie waren dort ja auch, also Sie als Diplomat waren ja auch in Bosnien-Herzegowina.
Ich war der erste deutsche Botschafter in Bosnien-Herzegowina und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich vor meiner Entsendung von der Personalabteilung des Auswärtigen Amtes da vergattert wurde. Wir wissen, Sie sind Bayer. Das Auswärtige Amt würde nicht sagen, wir wissen, Sie sind katholisch, aber das wollten Sie damit auch implizieren. Dass Sie jetzt nicht in das islamische Sarajevo gehen und mit den Katholiken, den Kroaten, mit denen kungeln. Ich habe mir das zu Herzen genommen, habe eine sehr, auch persönlich, freundliche Beziehung zu Präsident Izetbegovic aufgebaut, sodass ich es fertiggebracht habe, dass ich einer von 3 Botschaftern war, die ein unmittelbares oder Immediatrecht beim Präsidenten hatte, weil ich eben ein sehr gutes Verhältnis zu Izetbegovic aufgebaut habe.
Ja, vielen Dank auch für diesen Einblick. Jetzt gehen wir nochmal wieder zurück zu Japan. Es gab eine Zeit unter Premierminister Koizumi, wo die US-japanische Sicherheitsallianz relativ stabil verlief. Dann gab es einen starken politischen Wechsel mit der Demokratischen Partei Japans und anschließend kam wieder die LDP an die Macht mit einer sehr langen Regierungszeit unter Abe. Und die US-amerikanischen, japanischen Beziehungen wurden sehr stark durch den ehemaligen Präsidenten Donald Trump belastet. Donald Trump hat sehr stark kritisiert, dass es ein Handelsungleichgewicht zwischen Japan und den USA gäbe und dass doch bitte Japan mehr Militärgüter von den USA kaufen solle, denn dies würde dann zum einen die US-amerikanische Wirtschaft antreiben und zum anderen könnte sich Japan entsprechend aufrüsten, um dann im Militärfall auch stärker für die eigene Selbstverteidigung einzutreten. Das hat das japanisch-amerikanische Verhältnis sehr, sehr stark belastet. Jetzt in der Ära Biden kommt einfach die Beziehung zwischen Premierminister Kishida und Biden im Grunde genommen wieder an den Punkt zurück, als es unter der Regierung Obama der Fall gewesen ist. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die US-japanische Sicherheitsallianz, wobei die USA China versuchen einzudämmen. Gleichzeitig ist China aber auch Japans wichtigster Handelspartner, sodass im Grunde genommen Japan zwischen diesen beiden Großmächten sich ein bisschen eingepfercht fühlt und immer sehr genau balancieren muss, wie es seine Karten richtig spielt, sowohl wirtschaftlich als auch außenpolitisch. Wie schätzen Sie die Situation aktuell ein?
Also wenn man die ganze Nachkriegsgeschichte so mal global betrachtet, gab es immer ein Auf und Ab in den Beziehungen mit dem wichtigsten Partner USA. Die Japaner mussten lernen, dass nach ihrem fulminanten Aufstieg, beginnend in den 60er Jahren, 70er Jahren, sie dann etwas übermütig wurden und meinten schon, Weltführer, Wirtschaftsführer Nummer 1 zu werden, was sich dann im Endeffekt aber nicht so entwickelt hat, sondern sie blieben immer Nummer 2, beziehungsweise jetzt mit der Entwicklung von China Nummer 3. Und das Entscheidende ist aber, dass zumindest spätestens mit Premierminister Abe die Verbindungen zu den USA wieder sehr stark betont wurden und unter dem jetzigen Premierminister Kishida also auch gerade dieses Verhältnis sehr stark betont wird. Wenn wir in Sachen Sicherheitspolitik noch einen Punkt weitergehen, Japan ist heute an einem Punkt, wo sie gewisse Zweifel haben, ob die Bündnistreue der USA so unverbrüchlich ist, wie es die Japaner gern hätten. Weil sie wissen, dass die USA nicht unbedingt Japan verteidigen möchten, wenn Japan einen Krieg um ein paar Sandinseln, die Senkakus, mit China beginnt. Da sind also Unterschiede, was natürlich Rückwirkungen hat auf die Planungen der japanischen Sicherheitspolitik, die gerade in diesem Jahr wieder an einem neuen Wendepunkt stehen. Im Fünfjahresrhythmus werden die National Defense Program Guidelines, die werden in diesem Jahr neu geordnet, werden dann im Dezember, so wie im Jahr 2018, veröffentlicht und gelten dann ab dem Jahr 2023 bis 2027. Und Japan stellt sich eben vor der Frage, so wie Abe bereits im Oberhaus die Frage gestellt hat, müssen wir denn eigentlich bei jedem Verteidigungsschritt immer erst die USA um Erlaubnis fragen? Und das hat ja auch mit der Militärplanung zu tun. Japan hat so viele Zerstörer wie Frankreich und Großbritannien zusammen. Nach diesem Dokument 54 Zerstörer. Und das sind sehr potente, das wären wahrscheinlich bei uns die Paradepanzer. Aber man kann es nicht vergleichen. Weil diese Schiffe sind ja von einer Größe wie ein Fußballfeld. Zwei dieser Schiffe sind so als quasi Flugzeugträger auch schon hergerichtet worden mit einer Skisprungschanze, ja, dass das Flugzeug eben in die Luft kommt. Aber Sie haben gemerkt, Sie haben bei ballistischen Raketen noch einen Nachholbedarf und das wird jetzt ein Schwerpunkt des neuen Beschaffungsprogramms unter den neuen Richtlinien werden. Aber ich nehme an, Sie betonen immer wieder, dass Sie grundsätzlich das Bündnis mit den USA unverzichtbar ist. Und die USA wissen auch, der wichtigste Stützpunkt, wenn man sich mal anschaut, die amerikanischen Stützpunkte um Japan bis Okinawa, für die Asiengeltung der USA brauchen sie Japan. Also sie sind beide aufeinander angewiesen.
Es ist wie ein Gürtel, der letztendlich versucht, China ein wenig zu umklammern.
Ja.
Eine atomare Aufrüstung Japans kommt auf gar keinen Fall in Frage. Das wird ja immer wieder ins Spiel gebracht. Massive Ablehnung durch die japanische Bevölkerung natürlich aufgrund der beiden Atombombenabwürfe. Japan versucht sehr stark, dieses Konzept des Free and Open Indo-Pacific zu pushen, gemeinsam mit Indien. Indien taucht ja jetzt auch als sowohl wirtschaftlicher als auch sicherheitspolitischer Faktor auf. Was könnte aber Japan tun, um, ich würde mal sagen, sicherheitspolitisch noch eigenständiger zu werden, noch selbstbewusster?
Also es gibt immer wieder Spielereien, ob Japan nicht auch eine nukleare Abschreckungswaffe bräuchte. Japan macht was viel Intelligenteres. Das nennt man das nukleare Hedging. Ich habe ein Interview mit einem Nuklearwissenschaftler Japans gesehen, er sagte, innerhalb eines verlängerten Wochenendes könnte die japanische Nuklearwissenschaft einen Kernsprengkörper herstellen. Das ist vielleicht etwas verkürzt dargestellt, aber Japan ist eben mit dem Hedging, also sich einer Gefahr gegenüber vorzubereiten, und das weiß auch China. Wenn sie Japan zu sehr ärgern, dann springen sie über diese Schwelle. Und das, glaube ich, will auch China nicht. Also es ist ein sehr kompliziertes Spiel und Japan, Samuels hat da eine, Richard Samuels, einen wichtigen Aufsatz geschrieben über das Nukleare, nicht mehr sehr neu, aber der ist immer noch gültig, das nukleare Hedging der Japaner.